finde, wir müssten alle viel mehr Bewusstsein dafür haben, wo kommen die Lebensmittel her. Und gerade beim Thema Fleisch finde ich eben auch, dass die Verbraucher den Bezug da so verloren haben. Oft, da wird im Supermarkt, im Kühlregal zugegriffen, die abgepackte Wurst. Und wenn sie nicht mehr haltbar ist, wird es einfach weggeschmissen. Es ist aber kaum noch jemandem bewusst, dass da ja auch einfach ein Leben dahinter gesteckt hat. Es gibt ja diesen Spruch, tu, was du liebst und du gehst nie wieder auf die Arbeit. Und das würde ich für mich zu 100% unterschreiben. Und ich glaube aber auch, dass man das in dem Fall und in so einem Job musst du dieses Gefühl auch haben. Mhm. Weil anders kannst du das Pensum und die Stunden und alles, da würdest du kaputt gehen dran sonst.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Im Talk mit mir, Rodeos Hostin Jessie. Deine Quelle für neue Ideen, erfrischende Impulse und mehr Motivation.
Willkommen zurück zu unserem Drink Big Podcast. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich nämlich hier mit erfolgreichen Persönlichkeiten aus dem Südwesten. Sie kommen dabei aus den verschiedensten Branchen, sei es Sport, Kunst, Kultur, Politik oder auch das Gründertum. Und ich spreche mit Ihnen über Ihren Erfolg, Ihre Leidenschaft und vor allem auch Ihre Motivation dahinter. Ich möchte verstehen, was Sie antreibt, wie Sie sich alltäglichen Herausforderungen stellen und was Sie dabei inspiriert. Meine heutige Gästin nimmt mich mit in ein Metier, was mir bis heute persönlich recht unbekannt ist. Denn auch wenn ich mittlerweile seit über 20 Jahren in unserer Region lebe, bin ich tatsächlich eine Zugezogene und dann auch noch das Kind von zwei Großstädtern. Das heißt, unsere Kindheiten könnten vermutlich nicht verschiedener sein. Umso mehr freue ich mich, dass Carina heute bei uns ist. Sie ist Landwirtin mit Leib und Seele und hat seit einigen Jahren auch einen Blog, bei dem sie uns mitnimmt durch ihren Alltag. Und ihr Motto ist dabei stets, lebe, liebe Landwirtschaft. Herzlich willkommen, Carina Dünschen. Schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
Darf ich dir zu Beginn direkt ein frisches Mineralwasser anbieten?
Sehr gerne.
Wie hättest du es denn gerne?
Still gerne.
Still. Würdest du auch sonst sagen, in der Stille liegt die Kraft?
Am besten ja, aber es trifft nicht immer auf mich zu, bin ich ganz ehrlich. Danke.
Wir haben ja jetzt schon tatsächlich so ein bisschen frühen oder späten Nachmittag. Für mich ist das noch eine relativ normale Uhrzeit zum Arbeiten. Wann beginnt denn dein Arbeitstag so in der Regel?
Tatsächlich auch gar nicht so früh, wie alle immer denken, dadurch, dass wir keine Tiere mehr haben. Wir haben ja einen reinen Ackerbaubetrieb, also ich muss nicht morgens um 5-6 Uhr raus zum Melken. Mhm. Deswegen starte ich eigentlich auch ganz gemütlich meistens um 8 zu Hause meinen Tag, mache dann in Ruhe schon mal das Büro und alles. Und die Azubis und so kommen meistens um 9 auch erst tatsächlich. Mhm. Das haben wir uns irgendwann einfach mal so gelegt, weil leider der frühe Feierabend doch, also es wird immer spät nach hinten raus und dann haben wir irgendwann mal gesagt, dann starten wir den Tag wenigstens entspannt morgens, weil also in der Regel komme ich eigentlich vor 18, 19 Uhr sowieso nie aus dem Laden raus und ja, in Erntezeiten ja sogar noch später und deswegen gehe ich es da entspannt an.
Mhm. Stell dich doch gerne zu Beginn noch mal ganz kurz vor, bevor wir gleich richtig tief eintauchen. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
Ja, mein Name ist Carina, ich komme aus Andernach. Das ist eine Kleinstadt auch direkt am Rhein. Bin da auch geboren, also schon immer als Landei groß geworden, im Gegensatz zu dir. Ja, bin auf dem elterlichen Betrieb groß geworden. Mein Papa hat den Hof schon von seinem Vater übernommen und wir führen den Betrieb jetzt schon seit einigen Generationen. Ich bin in Andernach zur Schule gegangen, habe 2007 dort Abitur gemacht, habe dann ein Jahr in Bonn studiert und habe gemerkt, nee, studieren ist doch nicht so meins. Bin dann einen kleinen Umweg gegangen und wollte Papa gerne im Betrieb unterstützen, aber doch eher so im Backoffice, sage ich mal. Habe Steuerfachangestellte gelernt und da hat mir BWL unglaublich viel Spaß gemacht, da ich gesagt habe, Mensch, jetzt bin ich so weit, dann doch vielleicht die Uni anzutreten. Habe danach noch BWL studiert. Und dann war ich an einem Punkt, wo ich überlegt habe, ja, was will ich eigentlich? Kann ich mir vorstellen, wirklich komplett in den Betrieb einzusteigen? Oder ja, mache ich doch nochmal was ganz anderes? Und weil ich da ein bisschen zerrissen war an dem Punkt, habe ich mein Praxissemester dann ganz branchenfremd in Hamburg gemacht, habe ein Jahr in Hamburg gelebt, um einfach mal ganz aus allem raus zu sein. Und habe dann aber gemerkt, nee, dir fehlt die Landwirtschaft, du brauchst das, bin zurück nach Andernach, habe da meine Bachelorarbeit geschrieben und bin seitdem, also jetzt 2016, im Unternehmen drin und habe jetzt aktuell auch noch 2 Jahre Abendschule hinter mir, um dann eben doch den praktischen Beruf, also den Ausbildungsberuf Landwirtin, dann noch oben drauf gesetzt.
Mhm. Sehr spannend, sehr vielseitig, und ich würde gerne alles Stück für Stück jetzt nochmal in unserem Gespräch mit dir durchgehen und da ein bisschen mehr erfahren wollen. Du hast gesagt, du hast nach dem Abitur erstmal angefangen, Agrarwissenschaften zu studieren. Mhm. Und für Außenstehende mag das jetzt so klingen, als wäre das mehr als selbstverständlich und logisch, diesen Schritt zu gehen. Du hast es dann aber doch abgebrochen. Warum genau?
Ja, also ich bin ganz ehrlich, so nach dem Abitur, also die Uni, die große Uni-Welt und so, das war irgendwie gar nichts für mich. Da habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Und ich war auch ein Stück weit zerrissen. Also meine Eltern haben mir das immer offen gehalten. Also ich habe natürlich auch schon mein Taschengeld im Betrieb immer aufgebessert. Also war schon auch immer von Kind an mit dabei, im jugendlichen Alter natürlich noch ein bisschen mehr. Aber weil es ja nun mal auch ein Job ist, der sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ich das ja auch von zu Hause mitbekommen habe, ne, Papa war oft nicht zu Hause und hat immer viel gearbeitet, ja, war ich mir einfach nicht so sicher, ob ich mir das zutraue. Gerade so auch als Frau, es ist ja auch ein körperlicher Beruf und dann eben auch im Hinblick mit Familienplanung und Co. Ja, und dadurch, dass ich mich an der Uni einfach so verloren gefühlt habe und so gar nicht wohl gefühlt habe, habe ich dann gesagt, vielleicht ist die Ausbildung halt erstmal ein Weg. Aber auch da war ich noch nicht zu dem Zeitpunkt mutig genug zu sagen, jawohl, oder noch nicht entschlossen genug auch zu sagen, ich möchte Landwirtin werden, praktische Landwirtin. Deswegen habe ich den Umweg gewählt und bin dann erstmal ja übers Büro quasi gegangen.
Mhm. Du hast dich ja dann für die Ausbildung der Steuerfachangestellten entschieden, was ja branchenferner fast nicht sein könnte. Wie war da so die Reaktion deiner Eltern?
Naja, branchenfremder würde ich jetzt so gar nicht sagen. Weil das Büro leider heutzutage auch einen sehr, sehr großen, eine sehr, sehr große Rolle spielt, auch in der Landwirtschaft. Und ja, wir haben da natürlich zusammengesessen und haben überlegt, was könnte denn eine Rolle im Betrieb sein, wenn nicht die praktische Landwirtin. Und ja, Papa hat dann natürlich gesagt, als vollherzpraktischer Landwirt, so Büro, ne, das wäre natürlich schön, wenn da mir einer was abnehmen könnte. Und ja, so sind wir eben da drauf gekommen. Und ich habe dann zum Beispiel auch die Buchhaltung und alles seitdem zu Hause dann auch übernommen. Und ich glaube, da war Papa ganz froh drum damals.
Mhm. Ich glaube, wenn man mal so in die Runde fragen würde, was ist für dich die schönste Stadt in Deutschland oder was ist deine Lieblingsstadt, dann sagen ganz, ganz viele Menschen Hamburg. Mhm. Du hast ein Jahr in Hamburg gelebt und hast dann trotzdem gesagt, ich ziehe wieder zurück. Was hat dir in Hamburg gefehlt? Was hat Andernach, was Hamburg nicht hat?
Also ich sag ganz ehrlich, wenn der Betrieb nicht gewesen wäre, glaube ich, wäre ich wahrscheinlich auch da geblieben oder zumindest noch länger geblieben, weil für mich Hamburg echt auch so als Großstadt trotzdem viel Flair hat. Du hast Wasser in der Nähe, du hast ja auch viel, wenn du Natur möchtest, Parks und so in der Nähe. Aber trotzdem, was mir am allermeisten gefehlt hat, war die Abwechslung im Job tatsächlich. Also ich saß da auch im Büro, im Controlling und den ganzen Tag wirklich im Büro sitzen und ja, nicht draußen in der Natur irgendwie unterwegs zu sein. Das war das, was mir tatsächlich am allermeisten gefehlt hat.
Und dann hast du deine Koffer wieder gepackt und bist zurückgekommen.
Und bin zurück.
Du bist dann auch, ich würde jetzt mal behaupten, voll eingestiegen im Hofalltag wieder und auch mit einem Hofleben. Du machst das Ganze mittlerweile ja auch mit deinem Papa gemeinsam.
Ja.
Welche Vor- und welche Nachteile siehst du darin?
Es ist halt immer Thema am Tisch, ne? Du hast halt irgendwie nie Feierabend, weil auch so am Mittagstisch oder wenn man auch mal ein Familienfest hat oder so, es ist ja immer Thema Landwirtschaft. Du sitzt ja immer mit deinem Chef oder mit deinem Geschäftspartner jetzt in dem Fall an einem Tisch und dementsprechend gibt's auch leider manchmal wenig Themen drumherum oder man muss sich auch manchmal wirklich dazu zwingen, es wirklich dann wegzulassen. Natürlich ist es auch emotionaler, wenn man mit der Familie zusammenarbeitet, als wenn man natürlich so ein klassisches Angestelltenverhältnis hat. Aber im Großen und Ganzen würde ich das jetzt gar nicht so als Nachteil unbedingt sehen. Klar, es geht oft emotionaler zu, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch super schön, so eng dann auch zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, es ist nochmal schwieriger, wenn es zum Beispiel eine Vater-Sohn-Beziehung ist. Also so stelle ich es mir vor oder so kriegt man es ja auch öfter mal mit. Als diese Vater-Tochter-Beziehung ist schon auch nochmal was anderes, auch dem geschuldet, dass wir ja auch von Anfang an so unsere Bereiche hatten. Und das finde ich ist auch ganz wichtig in so einem Unternehmen, dass jeder einen Bereich dann hat, wo der andere einem dann vielleicht nicht reinquatscht. Ne? Also klar, man stimmt sich natürlich ab. Aber trotzdem hat jeder so seine Themengebiete, die er quasi abarbeitet, wo der andere dann vielleicht beratend oder so dabei ist, aber jetzt nicht da einem dazwischen krätscht.
Mhm. Ist bei euch eigentlich die ganze Familie mit an Bord?
Nee, tatsächlich nur mein Papa und ich. Also meine Mama kommt auch nicht aus der Landwirtschaft. Die hat auch was ganz anderes gemacht, aber in dem Sinne schon die ganze Familie an Bord. Oder mein Bruder beispielsweise, ich habe noch einen kleinen Bruder, der ist auch selbstständig im Marketing. Und also nicht direkt an Bord im Sinne, dass alle in der Landwirtschaft arbeiten, aber natürlich in dem Sinne, dass alle uns da auch unterstützen. Wie gesagt, meine Mama dann zu Erntezeiten auf jeden Fall oder generell ne jeden Mittag das gute Essen auf dem Tisch und mein Bruder natürlich dann eben in anderen Dingen. Aber das ist auch eigentlich ganz cool, so wie es ist. Dann bringt jeder so auch ein bisschen was anderes mit rein.
Wir haben immer schon ganz kurz darüber gesprochen, dass euer Arbeitsalltag entgegen dem Klischee gar nicht so früh beginnt, sondern dass ihr gerne entspannt in den Morgen reinstartet. Ihr habt euch auf Saatgutvermehrung und Ackerbau spezialisiert. Ja. Wie sieht denn so ein klassischer Arbeitsalltag aus, wenn man das so nennen darf?
Das ist ja eben das Schöne, dass eigentlich so kein Tag wie der andere ist. Also die Saatgutvermehrung ist, sage ich mal, der Großteil unserer Spezialisierung. Aber wir machen ja auch noch Kartoffeln und das ist eigentlich immer das, wo ich sage, Kartoffeln sind meine Kühe, weil wir machen einmal Speisekartoffeln und einmal Industriekartoffeln. Industriekartoffeln eben zur Chipsverarbeitung und Speisekartoffeln, die vermarkten wir alle direkt. Also sprich, da gehen jetzt keine LKWs irgendwie vom Hof oder so, sondern die werden bei uns alle eingelagert und dann eben übers Jahr in Einzelhandel, Hofläden, Gastronomien und so immer peu à peu dann eben verkauft im Sack. Sprich, du musst sie halt immer wieder dann sortieren, abpacken und so. Und das ist eigentlich so das, womit wir halt dann immer Arbeit haben. So haben wir dann auch zum Beispiel, ne, wenn vor Weihnachten in den Geschäften die Hölle los ist, weil alle zum Kaufen losgehen, dann haben wir halt auch an so Feiertagen und so immer Hochzeiten. Und ich sag mal, außerhalb von der Ernte ist so ein klassischer Tag, wie gesagt, startet meistens so mit dem Tagesgeschäft im Büro und dann eben Kartoffeln abpacken und so. Und ja, in der Ernte ist es natürlich dann ganz anders. Also da bleibt das Büro dann auch öfter mal tagelang liegen, weil dann ist natürlich wichtig, dass man eben draußen dann zeitgerecht alles reinholt. Weil das, was viele oftmals nicht sehen in der Landwirtschaft, ist ja so, du legst ja Kosten und Arbeit ein ganzes Jahr vor, bevor du dann eben die Ernte hast und quasi deinen Ertrag und somit dein Geld am Ende reinholst. Und das ist natürlich dann wichtig und da ist der Fokus dann komplett da.
Mhm. Zur Ernte habe ich gleich auch noch ein paar Fragen, aber die Saatgutvermehrung, erklär mir das mal bitte als Außenstehende, wie darf ich mir das vorstellen? Wie macht man aus einer Saat zwei?
Ja, also im Endeffekt produzieren wir das Saatgut für Landwirte, die dann Konsumware eben anbauen. Also ich sag mal, ein klassischer Landwirt, der jetzt Weizen anbaut oder Gerste, ne? Die Gerste geht zum Beispiel in eine Melzerei oder eben Futtergetreide oder Backgetreide, je nachdem, was eben daraus am Ende gemacht wird. Und unser Getreide landet am Ende im Sack für den Landwirt, um es auszusäen. Das bedeutet, wir bekommen vom Züchter das sogenannte Basissaatgut einer Sorte und säen das eben aus. Und aus einem Korn entstehen ja mehrere Körner und das ist dann eben die Vermehrung.
Okay, interessant. Vielen Dank. Was sind denn so tägliche Herausforderungen, die euch bei der Arbeit begegnen?
Puh, da gibt's eine ganze Menge in der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat nicht mehr so den größten Stellenwert und gerade so, ich sag mal, im urbanen Raum wie bei uns hier sind tägliche Herausforderungen auf jeden Fall immer, ja, dass leider man oft mit Menschen aneinander gerät, wo man oftmals irgendwie beschimpft wird. Man kämpft mit sehr vielen Vorurteilen, weil in den Medien oft Dinge falsch dargestellt werden und dann eben auch politisch und der ganze Bürokratiewahnsinn, der dahinter steckt. Das sind so die Dinge, die einem am meisten da tatsächlich auf dem Herzen liegen und einem manchmal leider auch ein bisschen den Spaß an der Arbeit rauben.
Ich sehe schon, unser Gespräch wird heute ein bisschen länger, weil je mehr du erzählst, desto mehr Fragen habe ich auf jeden Fall in meinem Kopf. Also ihr seid ja nicht nur zu zweit auf jeden Fall, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sondern ihr habt ja ein ganzes Team. Wie viele Angestellte habt ihr mittlerweile?
Das ist eigentlich auch unterschiedlich. In Erntezeiten brauchen wir natürlich mehr Leute, die damit anpacken und so. Ansonsten sind wir im Ausbildungsbetrieb. Das heißt, wir haben eigentlich immer einen festen Azubi. auf dem Hof, solange es Gott sei Dank noch Leute gibt, die den Beruf lernen wollen, was auch leider ein bisschen weniger wird. Aber ich sag mal, im Gros sind es tatsächlich Papa und ich. Und dann eben mit viel Aushilfen halt dann, ne, so zum Kartoffeln packen und wie gesagt in Erntezeiten dann Fahrer und so. Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass die Erntezeit ja auch kurz bevorsteht. Also es dauert nicht mehr so lange.
Nicht mehr so lange, ja.
Kann man sagen, Erntezeit gleich Ausnahmezustand?
Ja. Also ich sage eigentlich immer so von Ende Juni, das ist bei uns so der früheste Zeitpunkt, wo es dann mit der Wintergerste losgeht, das erste Getreide, was reif ist, bis Ende November, je nachdem, da nehme ich mir eigentlich gar nichts vor, weil da geht es eigentlich in einem durch bei uns die Getreide sind ja verschieden reif, die dann eben mit dem Mähdrescher geerntet werden und wenn das vorbei ist, dann geht es schon wieder mit der Aussaat von Raps beispielsweise weiter und dann auch direkt in die Kartoffelernte, die ist ja meistens so Ende September bis in den Oktober rein, kommt natürlich immer aufs Wetter an und zum Schluss sind dann eben noch die Zuckerrüben und das ist eben die Zeit, da kannst du dir gar nichts vornehmen eigentlich, ne, weil das alles so wetterabhängig ist und da sage ich immer so ein bisschen tschüss Leben, hallo Ernte, weil dann ist der Fokus eigentlich komplett nur noch da.
Was geht jetzt zu Erntezeiten so durch den Kopf? Was sind so die Hauptthemen, die dich dann beschäftigen?
Die letzten zwei Jahre war es so, hoffentlich hält das Wetter. Also es ist wirklich alles so wetterabhängig. Wenn es so nasse Ernten sind wie letztes Jahr, hatten wir unglaublich viel Regen im Sommer, was natürlich dann zu Qualitätsverlusten und Co. führt, was einen dann im schlimmsten Fall natürlich auch viel Geld in Anführungszeichen kosten kann. Das ist eigentlich immer so dann das Wichtigste, dass man eben alles dann ins Trockene bringt und im besten Fall dann natürlich auch einen guten Ertrag hat.
Okay, das heißt, Erntezeit ist ja dann auch eigentlich immer ein 24-7-Job. Das heißt, wenig Schlaf, viel körperlich harte Arbeit, die ein oder andere Sorge, die einen dann ja eben noch durch den Kopf geht. Wie gehst du damit um?
Man lernt damit umzugehen, glaube ich. Also ich meine, im Endeffekt muss man sich immer vor Augen halten. Also ich sage immer, schlimmer geht immer. Ne? Man muss es mit Ruhe und Gelassenheit angehen. Und wir können es halt eh nicht ändern. Wir müssen es holen, wie es kommt. Und natürlich ist da auch vieles dabei, was ärgerlich ist. Aber ich versuche da schon immer dann tief durchatmen. Und es ist ja auch immer noch irgendwie gut gegangen. Von daher, also positiv denken sollte man auf jeden Fall.
Wie schaffst du es, während der Erntezeit auch körperlich fit zu bleiben, dass du das auch einfach mit dem Körper gut durchstehst?
Da ist meine Mama für zuständig tatsächlich, die für Leib und Seele und Essen sorgt dann. Also das ist halt auch immer ganz wichtig, weil das ist tatsächlich was dann oft zu kurz kommt auch so. Das sind ja dann auch echt lange Tage. Also da fangen wir dann tatsächlich morgens auch früher an. Und letztes Jahr war es dann auch so, zum Beispiel, wenn man dann Regen im Nacken hat, weil es am anderen Tag wieder regnen sollte, dann kann das auch schon mal eine Nacht durchgehen. Und dann ist auf jeden Fall wichtig, dass man jemanden hat, der dafür sorgt, dass Essen ins Feld gebracht wird, weil das kommt auf jeden Fall sonst immer zu kurz. Und also ansonsten versuchen, so viel wie möglich zu schlafen. Also da ist dann auch nichts mehr mit, gehen wir heute Abend mal noch auf eine Party oder so. Also da muss man dann schon seine Kräfte zusammenhalten und dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut.
Habt ihr Ernterituale sozusagen, die euch durch die Zeit begleiten?
Das Feierabendbier.
Okay, ja.
Das ist schon eigentlich immer ganz wichtig. Also ich finde, gerade so im Team, wenn man dann ja auch nicht immer so täglich zusammenarbeitet, sondern ne, so in diesen paar Wochen, dann ist auch immer ganz gut, wenn man dann abends, wenn dann alles drin ist, nochmal zusammenkommt. Meistens dann, wie gesagt, noch bei einem Kaltgetränk und einfach auch nochmal den Tag Revue passieren lässt, eben was gut und was schlecht war, ne, und wo man vielleicht noch was besser machen kann. Das ist auf jeden Fall immer sehr wichtig.
Du hast es ja eben schon angesprochen, auch das Wetter macht euch manchmal das Leben schwer und es kommen dann sintflutartige Regenfälle runter oder vielleicht auch im Zweifelsfalle vor der Ernte schon so ganz lange Dürreperioden. Lernt man irgendwann damit umzugehen? Nimmt man dieses Schicksal dann einfach an? Wie ist das?
Das ist halt was, da muss man in der Landwirtschaft halt mitleben, ne? Also ich meine, das Wetter können wir nicht ändern und ich sage auch immer, das ist auch gut so, dass wir das nicht können. Das macht es ja auch irgendwo spannend. Im besten Fall läuft es natürlich so, dass es gut passt und die letzten Jahre war das auch eigentlich immer der Fall. Jetzt haben wir so Ahrtal war, glaube ich, 21. Das war das erste Jahr, was dann so erstmal aus der Reihe gefallen ist, wo man dann eben doch mal bei uns auch Wetterextremen gespürt hat, die wir vorher so auch nicht kannten. Aber auch da muss man dann eben flexibel drauf eingehen. Da guckt man dann eben auch, was kann man machen, eben um die Kulturen zu schützen. Da gibt's dann auch verschiedene Anbauverfahren oder so, die man sich dann eben mal anguckt. Man muss halt eigentlich ständig mit dem Wandel dann auch gehen und neue Dinge ausprobieren. Und ja, am Ende kommt's dann aber vielleicht doch wieder anders, ne? Mhm. Aber wie gesagt, das macht's halt auch irgendwie spannend.
Mhm. Du hast es auch eben schon mal in einem Nebensatz angedeutet, es ist ja nicht nur das Wetter, was euch manchmal das Leben schwer macht. Mhm. Welche Themen beschäftigen euch derzeit am meisten?
Das ist tatsächlich einmal diese Bürokratie, die einfach immer mehr wird und auch einfach Dinge, die man manchmal als, ich sage immer, als Normalsterblicher gar nicht mehr begreifen kann. Gerade in der Politik eben oft Entscheidungen, die von der guten fachlichen Praxis eigentlich so unlogisch sind, die gar keinen Sinn machen, und das ärgert mich dann manchmal, dass da eben Menschen sitzen, die eben keine Bildung in dem Metier haben. Ich meine, das kennt man ja auch nicht nur aus der Landwirtschaft, die dann eben Entscheidungen treffen, wo du als Praktiker einfach sagst, das macht hier einfach gerade keinen Sinn. Und das ist eben was, ich sage immer, mit dem Wetter, da wissen wir, ne, da können wir uns nicht drauf einstellen, aber das ist eben Natur, und Politik ist halt ja, ist halt schwierig auch in dem Sinne, weil wir denken alle in Generationen und wir ja, machen das alle irgendwie ein Leben lang, und bei der Politik ist es halt oft so, dann sind da Legislaturperioden, wo dann eben in 4 Jahren das entschieden wird und dann ist jemand Neues wieder dran, der wieder was anderes entscheidet, und ja, wie gesagt, dass das eben die gute fachliche Praxis da so außen vor gelassen wird, das ist für mich bedenklich.
Mhm. Welche Möglichkeit haben denn, ich sag jetzt mal, wir, also als Gesellschaft betrachtet, darauf zu reagieren?
Für mich, also ich sag immer, das Beste, was man eigentlich machen kann, um die Landwirte zu unterstützen, ist beispielsweise halt einfach im Hofladen einkaufen zu gehen. Also einfach diese regionalen Produkte wertzuschätzen, weil das Problem ist, und das sehe ich eben auch so, dass das leider viel zu wenig diskutiert wird, dass ja super viele Lebensmittel aus dem Ausland kommen, die da unter ganz niedrigen Standards teilweise eben produziert werden. Wir kriegen immer mehr Auflagen, teilweise natürlich auch richtig, um Gottes Willen. Ich sage gar nicht, dass da alles falsch ist. Aber wenn man jetzt beispielsweise mal Pflanzenschutzmittel nimmt, die hier verboten werden, die hier keine Zulassung mehr haben, die aber dann eben im Ausland noch weiter, ja, benutzt werden dürfen, und dann kommen diese Lebensmittel mit diesen Pflanzenschutzmitteln halt ja doch über die Grenze wieder rein. Das ist eben was, wo ich sage, wir werden mit dem Weltmarkt gemessen, dann müssen aber ja auch irgendwie gleiche Spielregeln für alle gelten. Und ja, auch beispielsweise Thema Mindestlohn, ne? So, wir müssen den Leuten hier mehr zahlen. Unweigerlich wird deswegen gerade zur Saison Spargel, Erdbeeren teurer. Alle fragen sich ja, warum ist jetzt hier der Spargel aus Deutschland so teuer? Ja, weil er leider günstiger importiert werden kann, weil diese Standards eben nicht in allen Ländern da sind. Und das ist immer das, wo ich sage, das ist halt auch was mir in der Öffentlichkeit noch ein bisschen zu wenig diskutiert wird und wo sich auch zu wenig Menschen tatsächlich Gedanken halt einfach drüber machen. Ne? Wo kommen meine Lebensmittel her und unter welchen Umständen wurden die produziert und warum sind die Lebensmittel, die ich beim Landwirt kaufe, vielleicht ein bisschen teurer als die ich im Supermarkt kaufe? Wobei auch das nicht immer der Fall ist.
Das sind ja auch alles Themen, die du über deine Social-Media-Plattformen auch eben behandelst, wo du immer gerne drauf aufmerksam machst und dir da auch schon eine schöne Reichweite mittlerweile aufgebaut hast mit ganz vielen Interessierten. Mit Sicherheit sind auch einige aus deiner Branche mit dabei, aber ich glaube auch ganz viele, wie ich, die das ganz neugierig verfolgen und die da jeden Tag Einblicke bekommen, die einem so gar nicht bewusst sind. Erzähl mir mal bitte, wie es dazu gekommen ist, dass du überhaupt damit angefangen hast.
Ja, da bin ich auch absolut reingerutscht. Das war eigentlich auch nie so der Plan, oder beziehungsweise ich hätte nie gedacht, dass es doch mal so Anklang findet. Das war auch tatsächlich in einer Ernte. 2017 muss es, glaube ich, gewesen sein, waren wir an einem Sonntag. Es war noch schönes Wetter, aber auch Gewitter gemeldet, und man sah die dicken Wolken schon am Himmel. Und wir waren an einem Feld am Ernten, was direkt am Rhein und auch an einem Radweg liegt. Also der Wirtschaftsweg ist gleichzeitig auch ein Fahrradweg. Und ja, ich wollte mit dem vollen Anhänger nach Hause fahren, eben schnell alles ins Trockene bringen. Und vor mir war eine Fahrradfahrerin, die sich so gar nicht davon abhalten ließ, mir den Weg da frei zu machen. Die ist ganz langsam vor mir hergefahren und dann habe ich irgendwann mal gehupt und dann ist sie einfach stehen geblieben. Dann bin ich dann abgestiegen von meinem Traktor und habe dann auch gefragt, hier, ne, könnte, also, ne, ob sie mir einfach Platz machen könnte und was das denn soll. Und dann hat sie so ausgeholt und mich so beschimpft da am Acker und so nach dem Motto, ne, ich hätte ja nichts verloren und es wäre Sonntag und es wäre ein Fahrradweg. Und sie hat mich wirklich beschimpft und ist aber dann doch beiseite gegangen, nachdem ich ihr dann auch gesagt habe, vorne steht ein Schild, landwirtschaftlicher Weg ist es eben auch und wir dürfen hier fahren. Ja, und als ich so auf dem Weg nach Hause war, war ich einerseits super wütend, dass ich mich da so anmotzen lassen musste tatsächlich, aber auf der anderen Seite auch so traurig, wo ich mir dachte, wo ist da eigentlich die Wertschätzung hin? Also ne, ich würde vielleicht auch sonntags im Sommer gern mal am See liegen und stattdessen rackere ich mich ab und werde dann noch beschimpft dafür. Und dann habe ich damals auf meinem noch privaten Profil bei Facebook einen Post geschrieben, den ich aber öffentlich gemacht hatte und habe das da so ein bisschen erklärt und dann eben auch gesagt, so nach dem Motto, ne, wir machen das nicht, um die Leute zu ärgern, sondern weil wir eben hart dafür arbeiten, dass wir gute Lebensmittel auf dem Teller haben und dass sie beim nächsten Mal, wenn sie in ihr Brötchen beißen, sonntags morgens doch an uns denken sollen. Ja, und dieser Post ging dann sehr viral, wie es dann so schön heißt, also wurde über 430 Mal geteilt. Und und dann dachte ich, warum nicht einfach auch das nutzen, die sozialen Medien und einfach mal ein bisschen aufklären, warum wir was tun. Und habe dann damit angefangen, zeitgleich dann Instagram auch unter dem Namen Lebe, Liebe Landwirtschaft eben eröffnet und das hat auch ziemlich viel Anklang dann gefunden und was mich natürlich auch total freut, weil ich glaube, das ist für uns Landwirte eine sehr gute Möglichkeit, uns einfach auch zu präsentieren und auch mal zu zeigen, was wir machen, warum wir was machen und eben auch auf gewisse Dinge dann hinzuweisen.
Ich glaube vor allem, dass du auch in dem Bereich eine absolute Pionierin bist oder warst für den Anfang, weil das, glaube ich, auch ein Thema ist, was früher gar nicht so auf den sozialen Medien oder auf den sozialen Plattformen stattgefunden hat. Weil wie du auch eben so gesagt hast, es findet ja ganz oft nicht im Verständnis, im Alltagsverständnis von der breiten Masse einfach statt. Ne? Also ich fahre sonntags selbstverständlich zum Bäcker, ich kaufe mir da mein Brötchen. Ja. Aber ganz oft vergessen wir halt einfach, was da alles dahinter steht. Genau das Gleiche beim Spargel, wie du eben auch gesagt hast. Ich stehe jetzt im Supermarkt und frage mich, okay, warum kostet der deutsche Spargel jetzt gerade 12,99 und warum kostet mich der aus, sagen wir mal, Spanien 7,99 So, es ist doch trotzdem Spargel. Ja. Aber dieses Verständnis, das muss man sich, glaube ich, ganz oft hervorholen. Und ich glaube leider, dass das bei vielen noch nicht so ganz angekommen ist.
Ja.
Bekommst du denn noch oft Gegenwind oder Kritik für deine Arbeit?
Ja, tatsächlich schon. Also man braucht ein dickes Fell, wenn man sowas machen will. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ich sag mal, dadurch, dass wir kein Tierbetrieb sind, ich habe natürlich mittlerweile auch einige Kollegen, sage ich mal, ne, die da auch eben ganz tolle Öffentlichkeitsarbeit leisten für die Landwirtschaft. Und die tierhaltenden Betriebe sind oft die, die mehr angegriffen werden, gerade von so Gruppen wie Veganer, Vegetarier und Co., ne, die dann oft auch sehr laut sind. Da ist es, glaube ich, nochmal eine Stufe schlimmer wie bei mir jetzt, bei einem reinen Ackerbaubetrieb. Bei mir ist es tatsächlich oft so heikel, wenn es ums Thema Pflanzenschutz geht. Da habe ich mich auch lange nicht dran getraut, eben weil ich Angst davor hatte. War aber tatsächlich sehr überrascht, dass auch da viele Aha-Effekte dann eben auch kamen, ne? Und viele gute Diskussionen eben, ne? Das, was ich ja auch wertschätze. Ich möchte ja niemanden bekehren. Ich möchte ja nur erklären, warum, wieso, weshalb, warum. Und das ist eben das, was ich daran so schätze, dieser Austausch dann eben auch mit Menschen. Ich hatte da auch ein ganz nettes Gespräch mit einer überzeugten Bio-Käuferin. Und mir ging es ja gar nicht darum, sie zu bekehren, dass sie kein Bio mehr kaufen soll.
Ja.
Aber habe ihr dann eben auch mal gewisse Dinge erklärt, dass weil in den Menschen auch oft so dieses drinsteckt, Bio heißt gleich nicht behandelt, was ja auch nicht der Fall ist. Und habe sie dann da auch ein bisschen aufgeklärt. Und da war sie mir total dankbar für, hat dann auch geschrieben, so, ne, ich kaufe zwar weiterhin Bio, aber danke für den Austausch. Und das schätze ich halt viel mehr als diese paar Stimmen, die dann auch, ja, oft beleidigend werden und so. Das gehört, glaube ich, einfach dazu.
Mhm. Ich frage jetzt mal ganz direkt raus, welche Rolle spielt dein Geschlecht dabei?
Ja, spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, keine Frage. Also ich meine, auch ich habe da mit vielen Vorurteilen unter Kollegen teilweise auch kämpfen müssen. Also man ist es schon gewohnt, in der Landwirtschaft mit Vorurteilen zu kämpfen, aber als Frau glaube ich dann auch noch mal doppelt. Aber auch da kann ich sagen, habe ich eigentlich wenig negative Erfahrungen gemacht, dadurch, dass ich dem Ganzen aber auch keinen Raum gebe. Also bei mir geht's ja wirklich auch weniger um meine Person. Also klar, natürlich als meine Person als Landwirtin, die dahinter steckt. Aber ich gebe dem Ganzen eigentlich wenig Raum. Wenn man sich da treu bleibt, glaube ich, dann passt das schon auch.
Was sind denn die positiven Seiten, die du daraus ziehst?
Die positiven Seiten sind auf jeden Fall, wie gesagt, der Austausch, auch mit anderen Kollegen. Also ne, auch so, dass man selber auch eine gute Möglichkeit hat, nochmal über den Tellerrand zu schauen, wie machen andere Betriebe was. Also ich habe auch schon super viel mitgenommen, was ich auch dann selber auf dem Betrieb mal irgendwie anders gemacht habe und umgesetzt habe. Auf jeden Fall die Menschen, die man darüber kennenlernt. Also das war auch immer was mir in der Landwirtschaft gefehlt hat, weil ich bin auch ein sehr kommunikativer Mensch und das war immer so, der Beruf Landwirt ist schon sehr einsam manchmal. Also ne, wenn man so einen ganzen Tag auf dem Traktor sitzt, dann spricht das Radio vielleicht mit dir und das war's dann. Das ist ja nicht wie wenn man jetzt in einem großen Büro sitzt und ständig auch mit Kollegen zu tun hat oder so, und das hat mir in der Landwirtschaft oft gefehlt. Aber dadurch, dass man darüber so viele Menschen kennenlernt, kommt man dann auch rum, sitzt mal im einen oder anderen Podcast oder ne? Und so, das ist eigentlich das, was ich am meisten dadurch schätze tatsächlich.
Mhm. Gab es schon ein besonders schönes Ereignis, was dir durch deine Social-Media-Tätigkeit widerfahren ist?
Tatsächlich schon öfter. Also die schönen Momente sind immer die, wenn ich Nachrichten bekomme, wie zum Beispiel vor 2 Jahren war das nach der Kartoffelernte, hatte mir dann auch ein Mädel aus Berlin geschrieben, die dann auch so als stille Followerin mir das erste Mal geschrieben hat und mir wirklich da einen zeilenlangen Text geschrieben hat, wie toll sie das findet. Sie hätte das jetzt, sie wäre die ganze Zeit dabei gewesen in meinen täglichen Stories und hätte jetzt erst mal gesehen, wie viel Arbeit dahinter steckt und dass sie jetzt mit einem ganz anderen Bewusstsein Kartoffeln eben im Laden kaufen würde. Und das sind die Momente, wo ich mich natürlich mega drüber freue, weil wo ich dann sehe, okay, das findet eben auch Anklang und das ist ja genau das, was ich eigentlich möchte, dass eben mal wieder mehr Wertschätzung für uns und unsere Arbeit da ist. Und wenn dann gerade jemand, der so in Berlin sitzt und gar nichts damit zu tun hat, das dann so rückmeldet, das freut mich natürlich total.
Ich verfolge auch täglich fleißig deine Stories und habe da letztens was gesehen, wo ich dich gerne drauf ansprechen würde. Und du hast es sogar eben eingangs schon selbst erwähnt. Du hast so ganz nebenbei auch noch die Ausbildung zur Landwirtin gemacht.
So ganz nebenbei.
So ganz nebenbei, neben dem täglichen Betrieb. Wie hast du das denn jetzt auch noch hinbekommen, um es mal so zu formulieren?
Ja, also das war auch ein Thema, da bin ich tatsächlich schon länger mit schwanger gewesen, wie man so schön sagt, dass ich gesagt habe, als ich mich dann entschieden habe, den Betrieb eben doch zu übernehmen oder den Mut gefasst hatte, zu sagen, jawohl, ich möchte den Betrieb weiterführen und auch immer mehr in die Praxis dann reingerutscht bin, war natürlich dann auch immer wieder dieses, du hast natürlich jetzt keine landwirtschaftliche Ausbildung, was mich auch immer ein bisschen gestört hat, sage ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Interviews oder so gegeben habe. Ich habe immer gesagt, ich bin Betriebswirtin und führe zusammen mit meinem Vater unseren Betrieb. Also ich habe von mir aus nie gesagt, ich bin Landwirtin, obwohl ich es ja täglich ausübe eigentlich. Ja, und eigentlich hätte ich gerne tatsächlich nochmal einen Master oder so obendrauf gesetzt im Fernstudium oder so, weil klar, ich bin jetzt zu sehr drin im Betrieb und es ist bei uns halt leider nichts in der Nähe, dass ich sagen könnte, okay, ne, zum Beispiel, ich würde jetzt in Koblenz nochmal einen Master machen, das wäre ja möglich, aber die Unis, wo das eben gelehrt wird, was mich interessieren würde, sind halt ja Kiel, Weinstephan oder ne, halt weit weg. Und für mich ist es nicht mehr möglich, 2 Jahre jetzt für einen Master irgendwo hinzugehen. Ein Fernstudium habe ich dann auch gesagt, so, ich weiß dann, wie das läuft. Ähnlich wahrscheinlich wie mit meiner Bachelorarbeit. So, morgen muss ich abgeben und bin eigentlich noch voll hier im Trubel. Und da habe ich direkt gesagt, das lasse ich. Und deswegen gab es hier in Montabaur gibt's einen Kurs, der ist über 2 Jahre Abendschule dann. Eben auch dann, damit man eben im Beruf weiterbleiben kann. Und habe dann jetzt 2 Jahre Abendschule hinter mir und hatte jetzt März und April dann Prüfung und jetzt bin ich ganz offiziell Landwirtin.
Ja, dann erstmal noch herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Aber ich glaube, wir haben wahrscheinlich auch alle nichts anderes erwartet.
Ja, das hat den Druck auch wirklich, also ich habe das nie auch öffentlich gemacht, dass ich das mache. Also gerade so im Social Media und so, ich habe das schön unterm Deckel gehalten, weil ich auch gesagt habe, ich mache das oder ich versuche das. Wenn es mir aber zu viel wird, dann schmeiße ich es wieder hin. Weil ich sage auch ganz ehrlich, ne, ich habe eh schon keine 40-Stunden-Woche in dem Beruf. Dann Social Media ist auch ein wahnsinniger Zeitfresser. Also ich meine, das brauche ich dir, glaube ich, auch nicht zu erzählen, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt, wenn man das vernünftig machen will. Und dann eben noch die Abendschule dabei. Und dann brauchst du aber ja trotzdem Zeit zum Lernen, weil, ne, also so eine Prüfung, ich meine, Theorie und Praxis sind immer 2 Paar Schuhe. Und natürlich war jetzt gerade im Pflanzenbaubereich nicht mehr viel Neues für mich dabei. Aber zum Beruf Landwirt gehört eben auch der Tierbereich. Und mit Tierproduktion habe ich ja gar nichts mehr zu tun. Ne? Und da musste ich mich natürlich auch mal hinsetzen und was lernen. Und auch, dass immer alle gesagt haben, so, ach Carina, wenn einer das schafft, dann du. Das macht ja natürlich auch was mit dir. Ne? Das macht ja Druck. Und du willst es ja dann auch eigentlich gut machen. Und ja, und das war die letzten Wochen dann schon auch noch mal nervenaufreibend, sage ich ganz ehrlich.
Vor allem, weil man ja auch irgendwie noch so ein Stück weit auch Privatleben hat, was man dann ab und zu gegebenenfalls vergisst. Und jetzt kommt natürlich die große Frage auf, wie strukturiert man sich denn da?
Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. Ich würde sagen, so wenn das große Thema Work-Life-Balance kommt, dann sage ich auch immer, das habe ich eigentlich gar nicht, weil ja, bei mir ist eigentlich 24/7 bin ich eigentlich online im Beruf, ne? Also auch, wie gesagt, mit der Familie und so, man muss sich tatsächlich dazu zwingen. Also es ist dann tatsächlich so, dass ich auch zum Beispiel jetzt sonntags mal sage, ich lasse das Handy mal beiseite und mache jetzt mal nichts, weil anders funktioniert es halt einfach nicht. Man muss sich zwingen. Und auch Urlaub, man muss rausfahren. Weil wenn du zu Hause Urlaub machst, das funktioniert sowieso nicht.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil zu Hause ist ja dann auch wieder die Familie, er arbeitet mit der Familie.
Ja.
Also wie du eingangs auch schon gesagt hast, man redet ja auch den ganzen Tag darüber.
Ja.
Gibt es trotzdem vielleicht auch mal Tage, wenn du ganz ehrlich bist, wo du denkst, boah, eigentlich würde ich jetzt heute gerne liegen bleiben und mich einfach umdrehen?
Ich glaube, das hat jeder so Tage mal, aber die sind wirklich sehr rar gesät. Also das kann ich wirklich aus vollem Herzen sagen und das weiß, also ich habe ja 3 Jahre in einem Steuerbüro gearbeitet, ich war 1 Jahr in Hamburg im Büro und ich kenne diese Zeiten, wo man von Wochenende zu Wochenende lebt. Wenn man sich freitags freut, so juhu, ist Wochenende, montags denkst du so, pff, heute ist schon wieder Montag, ne? Und das habe ich überhaupt nicht mehr, weil ich gefühlt gar keinen Tag auf die Arbeit gehe und das ist tatsächlich so. Und das ist, da bin ich auch unglaublich dankbar für, weil wenn man, es gibt ja diesen Spruch, tu was du liebst und du gehst nie wieder auf die Arbeit und das würde ich für mich zu 100% unterschreiben. Und ich glaube aber auch, dass man das in dem Fall und in so einem Job musst du dieses Gefühl auch haben, weil anders kannst du das Pensum und die Stunden und alles da würdest du kaputt gehen dran sonst.
Was machst du in deiner Freizeit?
Ich habe ja tatsächlich noch ein letztes Hobby. Das lasse ich mir auch so schnell nicht nehmen. Ich tanze karnevalistischen Showtanz. Und das ist auch so, also seit Kindertagen auch schon und bin da auch im Verein relativ aktiv. Und das ist auf jeden Fall auch was, wo ich immer sage, wenn wir montagsabends Training haben und die Mädels, die dann im Büro sitzen, so mit ihren Uhren da stehen und sagen so, boah, ich brauche heute noch so und so viele Schritte, damit ich auf meinen Soll komme.
Ja, hier,
und ich mir so denke,
so
ich bin eigentlich schon platt und könnte jetzt auf der Couch liegen.
Ja.
Aber es macht mir halt unglaublich viel Spaß und man muss auch rausgehen, ne? Weil die Gefahr ist einfach in dem Job, dass du irgendwann sonst auch vereinsamst, wenn du da nur noch in deiner Blase unterwegs bist und nur noch und also ne in deiner Familie und deinen Angestellten. Und ich brauche das einfach, ja, wie ich eben schon gesagt habe, ne, ich brauche auch einfach Menschen um mich rum und meinen Freundeskreis und so. Und das ist mir dann schon auch wichtig, allein da ja den Kontakt zu halten auch und so, ne? Und dann auch eben ab und zu dazu, halt einfach mal was anderes zu sehen. Und ich meine, klar, schieße ich mir ein bisschen auch ins Bein mit dem Hobby, weil klar, Januar bis März rum ungefähr, je nachdem wie Karneval ja liegt, ist eigentlich in einem Ackerbaubetrieb die ruhigere Zeit, wo man vielleicht dann auch mal sagen könnte, hier, ne, wir fahren mal noch eine Woche in Urlaub. Das geht dann bei mir nicht wegen den ganzen Auftritten jedes Wochenende, aber es ist ja auch trotzdem eine Form von Urlaub dann in Anführungszeichen, ne, dass man eben mal was anderes sieht und ja, einfach mal was anderes auch macht.
Ganz allgemein gesprochen, welche Hürden siehst du als Landwirtin beim Thema Beziehung? Also ich stelle mir das sehr herausfordernd vor. Zum einen, was den Tagesablauf betrifft, zum anderen, was eben so die Hochzeiten wie die Ernte betrifft. Dann hat man vielleicht noch das ein oder andere persönliche Projekt, was man verwirkt, wie beispielsweise deine Landwirtschaftsausbildung. Wie kriegt man sowas dann noch gemanagt?
Da braucht man auf jeden Fall am besten jemanden, der die gleiche Leidenschaft hat. Das sage ich ganz ehrlich, wie es ist, weil ich auch die Erfahrung schon gemacht habe, dass es oft so ist, es ist auch so ein Klischee, erst glaubt er, du lernst jemanden kennen und erst glaubt er dir gar nicht, was du machst. Weil dann, ich sag dann auch immer, ja, sorry, hab heute meine Gummistiefel, mein Kopftuch vergessen, weil das ist ja auch so ein richtiges Klischee. Ja, und dann finden sie es alle cool. Und wenn sie aber dann merken, so, ja, okay, 3 Wochen AIDA im Juli ist nicht drin, dann ist halt nicht mehr so cool, ne? Und also man braucht auf jeden Fall einen Partner, der da absolutes Verständnis für hat. Und meiner Meinung nach auch, also ich meine, um Gottes Willen, das kommt ja auch immer auf die Personen an. Und meine Eltern sind ja das beste Beispiel. Da war es ja auch so, dass die Mama überhaupt nichts mit Landwirtschaft zu tun hatte, aber eben das Verständnis dafür aufgebracht hat. Dann kann das auf jeden Fall funktionieren. Aber ich glaube trotzdem, auch so in der Erfahrung mit denen ich so im Austausch bin, ist es doch oft so, ja auch, dass der Partner dann eben auch in der Landwirtschaft arbeitet. Das vereinfachte, das ist auf jeden Fall, ja.
Der Slogan von deinem Social-Media-Profil oder auch von deinem Blog ist ja Lebe, Liebe, Landwirtschaft. Was hat das damit auf sich?
Ich mochte tatsächlich dieses Lebe, Liebe, Lache immer so gerne, weil das auch immer so ein Motto von mir war. Und als ich dann damals da saß, das war einfach so eine Eingebung, wo ich dachte so, ja, die 3L, Lebe, Liebe, Landwirtschaft. Also die 3 Worte beinhalten eigentlich alles, was es für mich ist. Also es ist mein Leben schon immer und ich lebe dafür. Und wie ich ja schon gesagt habe, ich liebe, was ich tue. Und ja, dann eben die Landwirtschaft dazu. Es vereint es halt einfach.
Du hast sogar einen eigenen Merch-Shop, habe ich gesehen, ja. Mit Bekleidungsstücken, Hoodies. Ja. Wie ist das zustande gekommen?
Das war 2019, also es gibt so eine große Landwirtschaftsmesse, die Agritechnica, die ist alle 2 Jahre in Hannover, ist die weltweit größte Agrarmesse quasi. Und ja, da hatte ich das für mich mit meinem Bruder zusammen, der ja wie gesagt Marketing auch macht, habe ich für mich, eben weil ich da mit vielen Firmen auch in Kontakt getreten bin, Pullis und T-Shirts so bedruckt. Und in irgendeinem Post hatte ich dann dieses T-Shirt an, wo auf dem Rücken steht, Liebe, Liebe Landwirtschaft. Und da haben super viele dann drunter geschrieben, hey, wo kann man das T-Shirt kaufen? Und ja, dann habe ich mir erstmal noch gar nichts dabei gedacht, habe das dann erklärt, so, ne, ich habe das nur für mich halt gemacht. Und dann habe ich aber gesehen, dass verschiedene andere, gibt's ja immer so Merch zu kaufen und so eben auch in der Landwirtschaftsbranche, dass die eben den Spruch dann auf T-Shirts und so gedruckt haben, habe ich gedacht, naja, wenn andere das machen und dein Slogan hier benutzen, dann probierst du es einfach selber aus. Ja, und so habe ich dann mit meinem Bruder zusammen da gesessen, habe das Logo entworfen und die Homepage mit Shop und so. Und das hätte ich auch nicht gedacht, dass das auch so einen Anklang findet. Also das ist auch einfach so passiert.
Da schließt sich ja auch schon fast wieder der Kreis vom Familienbetrieb, wenn der Bruder mit seinen Marketingfähigkeiten dann trotzdem wieder mit einsteigt. Habt ihr eigentlich auch einen eigenen Hofladen? Also Merch-Shop ist ja online, aber gibt es auch einen Offline-Shop?
Kartoffeln kann man bei uns auch schon immer am Betrieb kaufen, aber ich bin tatsächlich gerade dabei, auch einen kleinen Selbstbedienungshofladen ja, zu eröffnen. Den sind wir gerade noch am Renovieren und dann wird es bald auch auf jeden Fall einen auf dem Hof geben, wo es dann eben auch ja unsere Kartoffeln zu kaufen gibt und dann eben auch Eier, Nudeln, Eierlikör und alles, was man so auch in Hofläden bekommt, was aus Bauernhand dann eben kommt.
Ich wollte eigentlich jetzt ganz keck die Frage stellen, ist Bio immer besser? Du bist eben schon mal so ein bisschen drauf eingegangen. Führ das gerne aber auch nochmal aus.
Also für mich persönlich macht's die Mischung. Mhm. Ich finde nicht, dass man pauschal sagen kann, Bio ist immer besser, weil wie ich ja schon eingangs auch gesagt habe, Bio heißt nicht gleich unbehandelt. Man muss da eben einen Weg finden. Ich finde, dass biologisch wirtschaftende Landwirte und konventionelle Landwirte, wie wir eben voneinander gut lernen können. Und wichtig ist eben, dass man, wir zum Beispiel, es gibt im Raps eine Blütenbehandlung normalerweise. Da wird der Raps also wenn er in der Blüte steht, nochmal mit einem Pilzmittel quasi behandelt, dass er eben gesund bleibt. So, und wir arbeiten jetzt seit 5 Jahren mit Imkern zusammen, die bei uns dann eben am Raps stehen und lassen diese Behandlung seit 5 Jahren weg. Und mit Erfolg bisher. Und das sind eben so Sachen, wo ich finde, was viel wichtiger ist, dass man eben probiert, was kann ich weglassen, weil das ist eben auch was in den Medien oft falsch dargestellt wird. Das kostet ja auch alles unheimlich viel Geld und niemand fährt da einfach so drauf los, sondern es muss alles mit Sinn und Verstand passieren. Und biologische Kartoffeln beispielsweise, weil wir ja eben auch Kartoffeln anbauen, werden gegen Krautfäule, das ist auch ein Pilz, und du musst Kartoffeln behandeln, sonst kannst du sie eben nicht ernten. Mhm. Und da werden Kartoffeln eben dann im biologischen Bereich mit Kupfer behandelt. Also da halte ich dann nicht so viel von. Da habe ich dann eben auch Vertrauen in die Industrie, in Pflanzenschutzmittel, die 20 Jahre teilweise für eine Zulassung brauchen. Und das ist ja ähnlich, ich vergleiche das immer gerne mit Humanmedizin. Wir gehen ja auch, wenn wir eine Krankheit haben oder so, gehen wir auch zum Arzt oder lassen uns manchmal vorbeugend impfen und vertrauen da ja auch im Prinzip auf die Chemieindustrie am Ende. Ich finde, wie gesagt, die Mischung macht's. Also immer, bei uns ist stets das Motto, so viel wie nötig und so wenig wie möglich, wenn es ums Thema Pflanzenschutz geht. Und wie gesagt, ich würde es nicht pauschalisieren.
Was ist denn der Unterschied zwischen Industriekartoffeln und Speisekartoffeln? Wahrscheinlich gar nicht so groß, wie man sich das jetzt vorstellt.
Ja, also es sind meistens halt, oder es sind Sorten, die speziell auch dafür gezüchtet wurden. Jetzt bei uns jetzt Beispiel Chipskartoffeln und Speisekartoffeln. Die Chipskartoffel an sich ist so gezüchtet, dass sie geschmacklich einfach nicht so so lecker ist, sage ich jetzt mal. Da kommt es ja weniger auf den Geschmack der Kartoffel an, weil das macht nachher die Würze, was man da auch immer mag, Paprika, Currywurst, da gibt's ja auch die wildesten Dinge. Und bei den Chipskartoffeln ist natürlich wichtig, dass die backfähig beziehungsweise frittierfähig sind, eben wie bei Pommes auch. Das hat jetzt was mit dem Stärkegehalt zum Beispiel zu tun. Und da gibt's dann extra Sorten, die das erfüllen, damit die in der Produktion eben optimal sind. Und eine Speisekartoffel, da kommt's ja, wenn du eine pure Salzkartoffel isst oder auch ohne Salz, ne, da kommt es ja viel mehr auf den Geschmack dann an oder je nachdem auch auf die Farbe. So eine goldgelbe Kartoffel ist ja schon fürs Auge viel schöner und die Chipskartoffeln sind eben meistens weiß und mehlig und du könntest die essen, kein Problem, aber es würden halt einfach nicht so schmecken. Ne?
Weißt du, welche Chips am Ende aus deinen Kartoffeln rauskommen? Kannst du das nachvollziehen?
Das kann ich nachvollziehen, ja. Unsere Chips landen bei Intersnack und dann tatsächlich bei Shio und Funny. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf.
Vielleicht machen wir gleich einfach so ein Piep.
Ja, aber das weiß ich schon, ja.
Okay, cool. Ist ja eigentlich auch ein ganz cooles Gefühl, glaube ich, wenn man im Supermarkt steht und dann vor diesen riesen Regalen und sich denkt, da sind meine Kartoffeln drin.
Absolut, ja.
Ja. Und dann kauft man auch immer gerne eine Tüte Chips mehr, ohne schlechtes Gewissen, oder?
Ja.
du hast eben noch gesagt, ihr arbeitet mit Imkern zusammen. Das heißt, ihr habt Bienenvölker, die am Feldrand aufgestellt werden? Oder wie läuft das dann ab?
Genau, ich habe da im Jahr 3 bis 4 Imker eigentlich, mit denen ich mittlerweile fest zusammenarbeite, die so Wanderimker sind, wie man dann so schön sagt. Die kommen dann, wenn der Raps anfängt zu blühen, stellen ihre Völker dann bei uns am Raps eben auf. Und wenn er dann verblüht ist, ziehen sie dann ja meistens weiter an irgendwelche Obstbäume oder was dann eben blüht. Und dann es ist auch super lecker, wenn man dann so ein so ein frisches Glas Rapshonig vom Imker bekommt oder auch teilweise, wenn die den noch nicht geschleudert haben. Ich habe den auch schon aus der Wabe und so probiert. Das ist auch super spannend. Und genau, mit denen arbeiten wir da eben dann auch zusammen. Und ich denke, das ist auch auf jeden Fall für beide Seiten was Positives.
Mhm. Ich finde es auch total schade, dass dieser, ich nenne es jetzt mal Wabenhonig, gar nicht so weit verbreitet ist.
Ja.
Sieht man ja eigentlich total selten, dass man da tatsächlich dann mal an einem Buffet in Anführungszeichen die Möglichkeit hat, sich den selbst so frisch wegzunehmen. Das ist auch irgendwie nochmal so ein, weiß ich nicht, das fühlt sich irgendwie so natürlich dann nochmal an, jetzt als Endverbraucher gesprochen. Wie stehst du zu so Farm-to-Table-Konzepten?
Finde ich auf jeden Fall positiv, weil wie gesagt, das weckt auf jeden Fall nochmal mehr dieses Bewusstsein. Ich finde, wir müssten alle viel mehr Bewusstsein dafür haben, wo kommen die Lebensmittel her. Und gerade beim Thema Fleisch finde ich eben auch, dass die Verbraucher den Bezug da so verloren haben oft. Also ne, da wird im Supermarkt, im Kühlregal zugegriffen, die abgepackte Wurst. Und wenn sie nicht mehr haltbar ist, wird es einfach weggeschmissen. Und es ist aber kaum noch jemandem bewusst, dass da ja auch einfach ein Leben dahinter gesteckt hat. Und wenn man durch sowas eben mehr Bewusstsein wieder dazu schaffen kann, wo kommt mein Essen eigentlich her, dann finde ich das auf jeden Fall super.
Gibt es unter den regionalen Landwirten auch sowas wie eine Konkurrenz? Also ist das Feld vom Bauer Müller immer grüner oder?
Ja, Landwirte sind ja generell Kollegen, aber natürlich auch Konkurrenten. Mhm. Und gerade durch so einen Druck, den wir natürlich auch hier in der Region auch sehr haben, durch Neubaugebiete und Industriegebiete, die gebaut werden. Also der Druck ist ja sehr groß, dass immer weniger Fläche da ist am Ende des Tages. Dadurch wird der Konkurrenzkampf natürlich noch mal größer. Natürlich guckt man auch mal über den Tellerrand, was macht Bauer Müller nebenan und warum ist vielleicht dessen Gerste gerade grüner als meine. Aber im Großen und Ganzen schon allein dadurch, dass es ist kein Betrieb wie der andere. Alle machen irgendwas anders irgendwie. Ne? Und dadurch kann man es auch gar nicht so direkt vergleichen tatsächlich.
Was wünschst du dir denn für die Zukunft, privat und auch beruflich?
Beruflich würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass einfach wieder mehr Verständnis für die heimische Landwirtschaft da ist, dass es einfach wieder ein bisschen mehr Miteinander gibt auch und dass die Menschen einfach wieder ein bisschen neugieriger werden, was eben die Lebensmittelproduktion angeht, dass sie vielleicht auch einfach uns mal ansprechen und fragen, anstatt Urteilen von der Politik würde ich mir wünschen, dass da auch ein bisschen mehr die gute fachliche Praxis eben bei Entscheidungen einfließen würde. Das wäre so das, was unseren Alltag noch schöner machen würde. Und privat würde ich mir einfach wünschen, dass eigentlich alles so bleiben darf, wie es ist, dass wir gesund sind, dass wir weiter mit Liebe unseren Job ausführen können und dass auch eine Familie noch Platz hat in Zukunft bei all der Arbeit.
Also so wie du das bis jetzt gemanagt und gehandelt bekommen hast, habe ich da eigentlich wenig Zweifel, dass das nicht auch noch umsetzbar ist.
Bestimmt. Ist auch ein dankbarer Job mit Familie. Also ich war ja auch als Kind immer viel mit dabei, das muss man auch sagen. Also ne, auf der einen Seite hast du natürlich Ängste, was auch ganz normal ist, wo du sagst, ne, wenn jetzt noch Kinder dazukommen, wie willst du das noch schaffen? Aber es geht ja immer irgendwie. Und wie gesagt, das Positive ist ja auch, dass wir ebenso wie ich auf dem Bauernhof groß geworden sind, dann eben unsere Kinder ja auch mit auf dem Bauernhof großziehen können und mit auf dem Traktor nehmen können und so. Und deswegen habe ich da gar keine Zweifel, dass das nicht funktioniert.
Apropos Traktor, wenn man als Tochter eines Landwirts den Traktorführerschein machen will. Wie ist das? Geht man dann eigentlich nur hin und meldet die Prüfung noch an? Weil der Rest
so ungefähr. Also es war bei meinem Autoführerschein so wie bei meinem Traktorführerschein und alles zusammen war das so, dass der Fahrlehrer gesagt hat, so nach dem Motto, ja, setz dich halt, also du musst natürlich diese Pflichtfahrstunden trotzdem machen, was ja auch nicht schlimm ist. Da fährst du mal die Runde, die auch in der Prüfung gefahren wird, ne? Aber der Fahrlehrer hat auch gleich gesagt, ja, los, wie das geht und da brauchen wir nicht drüber zu reden, das kannst du besser als ich. Und so war das dann auch, ja.
Ja, aber so hat alles seine Vorteile, ne? Also
definitiv.
Vervollständige bitte den folgenden Satz für mich. Ein Leben ohne Chips ist...
Oh Gott. ein Leben ohne Chips wäre langweilig. Die braucht man doch vom Fernseher gewinnen.
Sehr gut. Carina, vielen Dank bis hierhin. Bevor ich dich gleich entlasse und wir noch ein paar abschließende Worte finden, würde ich gerne noch unsere altbekannte Schnellfragerunde mit dir durchgehen. Da muss jeder einmal durch, der hier bei mir zu Gast ist. Fühlst du dich bereit?
Jawohl.
Okay. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule.
Stadt oder Landleben?
Landleben.
Sommer oder Winter?
Sommer.
Action oder Erholung?
Action.
Geburtstag oder Weihnachten?
Weihnachten.
Risiko oder Sicherheit?
Risiko.
Pizza oder Pasta?
Pasta.
Träumer oder Realistin?
Realistin.
Chaos oder Ordnung?
Ordnung.
Chips oder Salzstangen?
Chips.
Was ist typisch Carina?
Dass ich ein sehr strukturierter Mensch bin und manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte auch mal ein bisschen mehr Chaos um mich herum ertragen.
Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass wir uns heute kennenlernen durften. Es hat mich sehr gefreut, dass ich so viele Einblicke in die Landwirtschaft bekommen konnte. Und ich bin mir sicher, wenn ich heute Abend im Bett liege, fallen mir noch ganz, ganz viele Fragen ein, die ich gerne noch gestellt hätte oder die ich gerne noch stellen würde. Ich würde mir die Freiheit rausnehmen, vielleicht danach einfach nochmal auf dich zuzukommen.
Sehr gerne.
Und vielleicht schaffen wir es ja auch, wenn du das... Wenn du auch von der Idee überzeugt bist, dass wir dich vielleicht auch einfach mal besuchen kommen auf deinem Hof und da vielleicht auch noch ein paar Einblicke von dir bekommen können und vielleicht auch bis dahin ein paar Zuhörerfragen sammeln können, die wir dann mitbringen. Das würde mich wirklich sehr freuen, weil ich glaube wirklich, dass das ein Bereich ist, der uns alle betrifft und von dem wir alle viel zu wenig wissen. Deswegen würden wir dich bestimmt gerne besuchen kommen.
Sehr gerne.
Vielen Dank. Nach dem Gespräch mit Carina heute denke ich auf jeden Fall nochmal ganz anders über Landwirtschaft und vor allem auch über die regionale Landwirtschaft. Ich habe mich ganz oft im Gespräch selbst ertappt, wie ich gemerkt habe, das ist eine Situation, in der hast du dich vielleicht selbst auch schon mal wiedergefunden. Vor allem als Carina die Geschichte erzählt hat mit der Radfahrerin, die so gar nicht Verständnis aufbringen wollte für diese Situation. Und ich glaube, wir alle kennen das, wenn wir gerade im ländlichen Raum im Straßenverkehr unterwegs sind und dann den Bauer mit seinem Traktor vor uns haben und da steht die schöne 40 hinten drauf. Und man denkt sich so, okay. Und ich erwische mich dann selbst ganz oft, wie ich im Auto sitze und denke, Jessica, beruhige dich, du kommst trotzdem an dein Ziel, du kommst zu Hause an und hier erledigt gerade jemand seinen ganz, ganz wichtigen Job, damit du am Samstag, ich greife es jetzt gerne auf von vorhin, dein Sonntagsbrötchen auf dem Tisch hast. Und das werde ich in Zukunft nach dem Gespräch heute mit Sicherheit noch viel, viel häufiger im Gedächtnis haben und vielleicht auch gar nicht mehr so schnell den Gedanken haben, sondern den Traktor vor mir sehen und denken, vielleicht ist die Carina da drin. Was ich mir nach unserem Gespräch jetzt auf jeden Fall mal vornehme, ist, dass ich den regionalen Hofläden, die es schon gibt und dann auch bald dem Hofladen von Carina und ihrer Familie, vielleicht doch den ein oder anderen Besuch abstatten werde, dass ich mir bewusst die Zeit dafür nehme, diesen extra Weg in Anführungszeichen zu fahren, der vielleicht ja gar kein extra Weg sein muss, weil in meinem Fall jetzt zum Beispiel Carinas Hof fast näher an meinem Zuhause ist als der nächste Supermarkt. Das heißt, das ist was, was wir uns vielleicht auch alle nochmal mitnehmen können, es zumindest mal zu versuchen. Mein Learning aus der heutigen Folge. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen, aber was ich vor allem mitgenommen habe, ist, dass es wichtig ist und auch richtig ist, sich auszuprobieren, zu erfahren, was möchte ich eigentlich? Und dann sind damit vielleicht auch manchmal einfach Umwege verbunden, um einfach zu gucken, hey, was gibt's denn über diesen Tellerrand noch hinaus? Was bietet mir das Leben eigentlich noch? Ist es das, was ich möchte? Okay. Und dann aber auch zu sagen, es ist okay, dass ich das jetzt gerade gemacht habe und zu akzeptieren, das war aber nicht das Richtige für mich. Aber so lerne ich ja trotzdem was. Und dann gehe ich vielleicht auch viel motivierter zu dem zurück, kann da mit Herzblut einsteigen, kann das Ganze mit Liebe und mit Leidenschaft leben. Und am Ende ist es dann auch, glaube ich, so wie Carina gesagt hat, wenn du etwas mit Liebe tust, dann fühlt es sich gar nicht mehr so an, als würdest du zur Arbeit gehen. Und ich glaube, diese Leidenschaft im Beruf zu finden, das kann man jedem von uns nur wünschen. Deswegen hoffe ich, dass manche sich vielleicht heute nach der Folge Gedanken darüber machen, ist das, was ich hier mache, eigentlich das, was ich wirklich machen möchte? Und wenn ihr zu dem Gedanken kommt, dass es vielleicht nicht so ist, dann traut euch, versucht neue Sachen, lernt euch selbst dadurch kennen, reflektiert, Wagt den Schritt ins Unbekannte. Es ist nie ein Verlust, immer ein Gewinn für einen persönlich. Und mit den Worten verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, dass wir in den letzten Wochen eine treue Zuhörerschaft gewonnen haben, die Woche für Woche immer wieder unseren Podcast eingeschaltet haben, die auch auf der Suche nach Inspiration, Motivation und einfach neuen Perspektiven waren. Ich habe sehr viel lernen dürfen, ich habe spannende Interviewgäste begrüßen dürfen. Ich selbst habe ganz viel über mich gelernt in den letzten Wochen. Ich hoffe, euch ging es auch so. Wir sind damit erst mal am Ende der ersten Staffel angekommen und ich freue mich umso mehr, wenn wir bald auch wieder mit der Produktion für die zweite Staffel beginnen können, wir uns wieder hören werden und ihr vielleicht auch euch einen Moment Zeit nimmt, uns ein kurzes Feedback zu schicken oder vielleicht auch Vorschläge für potenzielle weitere Gäste oder Gästinnen. Da sind wir natürlich auch auf eure Meinungen angewiesen. Vielen Dank, bis dahin, alles Gute.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung oder teil den Podcast mit deinen Freunden. Mehr sprudelnde Motivation gibt's auf Instagram. Rodius_Mineralwasser.